Man denkt immer, das Stadion ist voll, ja, dann hat man auch viele Einnahmen generiert, aber bei beiden reichen diese Einnahmen nicht. Beim FCK letztes Jahr haben wir 44.000 Zuschauer gehabt und die Zuschauer sind sehr wichtig, aber die machen vielleicht heute bei manchen Vereinen noch 10-15% aus.
Wenn man politikverdrossen ist, was man ja sein kann, dann ist es trotzdem so, dass man nicht mit der Erwartung ins Stadion gehen sollte, dass das jetzt ein politikfreier Raum ist.
Jedes Spiel wollte ich auf dem Betzenberg und dass ich dann einmal da spielen durfte, war ja für mich schon das Größte. 3 Jahre später war ich Nationalspieler. Damals war das wie ein Traum.
Herzlich willkommen zur vorerst letzten Folge von Alter, Generation diskutieren. Mein Name ist Chiara Dombeck.
Und ich bin Viktoria Fuchs. Und wir sprechen in diesem Rheinpfalz-Podcast mit der Generation unserer Großeltern, natürlich aus der Pfalz.
Genau. Und jede Folge sprechen wir über ein neues gesellschaftliches Thema. In dieser Folge dreht sich alles um den König der Ballsportarten, den Fußball. Und viele Deutsche sind Fußballfans, sie lieben den Fußball zu schauen. Oder wie Lukas Podolski mal gesagt hat, die Liebe zum Fußball ist wie zu Familie und Frau, die ist immer da. Und weil auch die Pfalz nicht ohne Fußball und vor allem nicht ohne den ersten FCK geht, sprechen wir heute mit einem FCK-Urgestein, die Walz von der Pfalz. Herzlich willkommen, Hans-Peter Briegel.
Ja, vielen Dank.
Herr Briegel, wir steigen direkt ein. Vervollständigen Sie bitte folgenden Satz. Ja, es geht direkt los. Also bitte vervollständigen Sie den Satz. Als Spieler beim FCK erinnere ich mich besonders an.
Viele Spiele natürlich, aber an ein besonderes und das war gegen Real Madrid, als wir 5:0 gewonnen haben. Ich war 1963 mit meinem Vater das erste Mal auf dem Betzenberg, als die Bundesliga begann. Seitdem war ich in der Westkurve. Damals war es noch eine Kurve und damals stand ich immer auf dem gleichen Platz und habe auch dann das 7-4 gegen Bayern München erlebt. Ekelhaftes Spiel, aber ich wollte jedes Spiel wollte ich auf dem Betzenberg. Und sind wir mit dem kleinen Gogo sind wir dann immer als Kinder mit auf den Betzenberg gefahren. Und das hat mich halt schon immer fasziniert, dass ich dann einmal da spielen durfte. Das war ja für mich schon das Größte. Dass ich dann irgendwann mal vielleicht noch mehr erreiche. Ich muss mir überlegen, ich bin 75, 76 da hingekommen, habe bei den Amateuren gespielt. 3 Jahre später war ich Nationalspieler und habe erst 4 Jahre vorher in einer Mannschaft angefangen zu spielen. Das muss man ja auch sehen. Also da war ich schon eine große Ausnahme. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft habe, aber manchmal denke ich, also damals war das wie ein Traum.
Sie spielten von 1975 bis 84 für die Roten Teufel. Dann wechselten Sie zu Hellas Verona nach Italien. Und am ersten Spieltag schlugen Sie den SSC Neapel mit Diego Maradona, den Sie dann ja auch verteidigen mussten. Wir sind ja jetzt hier kein Fußball-Podcast, aber was war denn Maradona für ein Typ und wie war es, gegen ihn zu spielen damals?
Ja, ich kann das hier mal kurz erklären. Also ich habe ja damals, als ich 1984 nach Italien kam, kein Italienisch verstanden. Oder wenig, sagen wir mal so. Aber mit Hand und Fuß ging das. Und meistens hat man im Training auch das nachgemacht, was die anderen gemacht haben. Dann war das kein Problem. Und so war das auch vor dem ersten Spiel gegen Neapel. Also es war natürlich die Übermannschaft damals. Maradona kam vom FC Barcelona. Und Maradona war natürlich die Lichtgestalt bei den vielen internationalen Topspielern, die damals dort waren in Italien und die waren auch Favorit auf die Meisterschaft. Und am Abend vorher dem Spiel, jetzt kleine Anekdote, kam der Trainer, hat an mein Zimmer geklopft. Ich habe immer ein Einzelzimmer gehabt, weil ich geschnarcht habe, was ich übrigens heute noch tue. Und geklopft, ist reingekommen und dann hat er gesagt, du Domani Maradona. Dann muss ich erstmal gucken, was Domani heißt. Es war morgen Maradona. Dann habe ich gesagt, sie. Dann ist er wieder rausgegangen. Ich sollte ihn bewachen im Mittelfeld. Dann haben wir natürlich auch das Spiel 3-1 gewonnen. Und mir ist auch das erste Tor geglückt, also das 1-0, was mir natürlich ein bisschen Auftrieb gegeben hat. Und so waren wir vom ersten bis zum letzten Spieltag Tabellenerster und sind das erste Mal in der Geschichte von Hellas Verona auch Meister geworden. Und so wie es jetzt aussieht, auch das letzte Mal. Also in meinem Leben wird Verona, glaube ich, nicht mehr Meister. Das war natürlich was ganz Besonderes und eine ganz große Ausnahme.
Aber eine schöne Ausnahme, ja. Chiara, kommen wir zu dir. Du spielst so an sich kein Fußball im Verein, vielleicht mal in der Freizeit. Dafür schaust du aber sehr gerne Fußball, habe ich mir sagen lassen. Was begeistert dich denn daran?
Es macht mir Spaß, mich immer mitreißen zu lassen, sei es im Stadion oder vorm Fernseher, wenn ich mit meinen Freunden schaue, dass ich da mich von ihnen mitreißen lasse, wenn sie schreien, wenn sie jubeln, und dann einfach so eine Euphorie sich entwickelt und gleichzeitig auch, dass Fußball ja eine sehr, sehr wichtige Stellung in Deutschland hat, und auch so eine soziale Kraft. Und ich finde, jetzt auch bei der EM hat man es auch einfach nochmal gemerkt, alle mit Fußballtrikot, alle gut gelaunt, und es war einfach, ja, es ist toll.
Ja, ich meine, zu so Groß-Events wie EM und WM werden, glaube ich, fast alle Deutschen dann auf einmal zu Fußballfans oder zum Trainer vorm Fernsehen. Das gibt es ja durchaus auch.
Trainer gibt es immer. Ja. In der Bundesliga, im Stadion sind immer fast alle Trainer.
Da gibt es, glaube ich, wenn man sich da hinreißen lässt für den Fußball,
ja,
und Herz
am
dafür
Fußball,
hat.
Dass jeder irgendwo mitreden kann, und ich finde es auch gut so, und deswegen ist ja Fußball so interessant, weil jeder irgendwas zu sagen hat, was auch zum Teil nicht falsch ist.
Kommen wir jetzt zu den etwas tiefer gehenden Themen. Der Profifußball hat ja aufgeregt. Der Profifußball hat eine enorme wirtschaftliche Bedeutung für Deutschland und ebenso für Europa. Es gibt Sponsoren, Werbung, Merchandising. Der Profifußball wird immer mehr auch vermarktet. Was würden Sie bzw. ihr sagen, wem gehört denn eigentlich der deutsche Fußball? Sind es die Fans, gehört er den Funktionären, den Medien oder doch den Sponsoren oder allen zusammen?
Also ich würde sagen, allen zusammen. Also es ist ja nicht so, dass Deutschland jetzt die Nummer 1 weltweit ist. Die Nummer 1 ist immer noch England mit weitem, weitem Abstand. Also da gibt es Vereine, die in der zweiten Liga mehr Fernsehgelder kassieren bzw. Sponsoren haben als viele Bundesligisten. Natürlich ist eine Kommerzialisierung des Fußballs auch normal. Man hat Sponsoren. Die Sponsoren machen das ja nicht umsonst, sondern die haben ja auch einen Hintergedanken und wollen ihre Produkte verkaufen. Und Fußball ist ein Profisport, und deswegen gehört es natürlich mit dazu, um auch die Mannschaften dahingehend zu verstärken. Jetzt, wenn ich speziell Kaiserslautern nehme, in der zweiten Liga ist das viel schwieriger, da hat man viel weniger Fernsehgelder, hat man natürlich auch Sponsoren, aber viel weniger als viele Bundesligisten. Und deswegen hängt man da immer hinterher. Und die Spieler sind halt heute natürlich auch nicht mehr billig. Spielen auch viele Spielerberater eine Rolle. Kann ja heute jeder Spielerberater werden. Früher musste man noch eine Prüfung machen. Und die Spielerberater haben natürlich auch mittlerweile eine große Macht, was normal ist, weil wir einer freien Wirtschaft leben. Nur manchmal ist es mir einfach ein bisschen viel.
Ja, also ich stimme Ihnen da auch voll zu. Also ich glaube, im Großen und Ganzen gehört es irgendwo noch den Fans, jetzt auch irgendwie mit der 50-plus-1-Regel jetzt in der Vergangenheit auch. Also vielleicht für alle, die nicht wissen, was die 50-plus-1-Regel ist, die besagt eben, dass der Mutterverein immer noch die Mehrheit der Stimmen hat, die mitgliederbasiert sind, über diese ausgelagerte Profiabteilung.
Genau.
Es gibt klar ein paar Ausnahmen, also Leverkusen und Wolfsburg sind zwei Ausnahmen, weil sie einmal von Bayer und einmal von VW gesponsert werden. Aber ja, im Grunde gehört der Fußball auf dem Papier theoretisch immer noch ja, den Fans, und das finde ich auch echt eine gute Sache. Aber klar, die Vereine sind Unternehmen. Sie müssen gucken, wie sie wirtschaftlich bleiben. Sie müssen gucken, wie sie Umsatz generieren.
Das stimmt. Nochmal, immer als Beispiel Kaiserslautern, wir haben dieses Jahr einen neuen Trikotsponsor. Und dieser Trikotsponsor, der hat auch Bayer Leverkusen zum Beispiel diese Saison, Castor. Da werden natürlich umso mehr Trikots verkauft, weil vorher hatten wir einen anderen Sponsor. Das ist natürlich auch entscheidend beim Fußball, dass man auch da mal wechselt oder beziehungsweise auch die Trikots wechselt. Das wird ja auch öfter mal gemacht, damit sich die Leute da eindecken können. Und das machen sehr viele. Aber da kann man auch sicherlich Geld generieren. Das gehört auch im Fußball mit dazu.
Sie haben es jetzt schon auch ein bisschen angesprochen. Unterscheiden sich denn die Auswirkungen der Kommerzialisierung bei kleineren Vereinen wie dem FCK oder sogar im Amateurfußball und den wirklich ganz großen Topclubs?
Gut, ist natürlich sehr schwer, wenn man es ein einfaches Beispiel nimmt. Wenn heute ein Fünftligist aufsteigen will, da braucht er sehr viele Sponsoren, die dann das nötige Geld aufbringen, um die Spieler, die in der Lage sind, aufzusteigen, auch zu kaufen. Aber nicht jeder gute Spieler ist übrigens jetzt, passt jetzt zu einer Mannschaft. Also eine Mannschaft kann auch manchmal mittelmäßig sein. Wenn sie zusammenpasst, dann kann auch eine mittelmäßige Mannschaft, über die sich hinauswachsen, auch mal aufsteigen. Ich habe jetzt Oberliga genannt, nur dann kommt die Regionalliga, dann hat man wieder keine Einnahmen. Also man muss wieder neue Gelder generieren, die noch höher sind als in der Oberliga. Und dann in der dritten Liga hat man dann vielleicht eine Einnahme von 1 Million Fernsehgelder, was ja auch nicht diese Welt ist. Das brauchen wir auch wieder Sponsoren. Also bis man da oben ist, für viele Vereine ist das schwierig. Einige haben es geschafft. Jetzt wieder ein bestes Beispiel, SSV Ulm oder Preußen Münster, die auch aus der Regionalliga es geschafft haben, nach oben zu kommen. Aber da gehören natürlich die nötigen Sponsoren auch dazu. Ohne die hätte man keine Chance, da hochzukommen in die zweite Liga. Sagt immer, in der dritten Liga kämpft man ums Überleben. In der zweiten Liga kann man gut überleben. Und in der ersten Liga kann man, wenn man gut wirtschaftet, super überleben.
Ja, klar, diese großen Top-Clubs, Bayern, Dortmund und so weiter, die machen natürlich viel Geld mit dem Kommerz. Und da ist dann halt auch immer, finde ich, die Frage, ob diese Schere zwischen arm oder ärmeren und reicheren Clubs dann immer weiter auseinandergeht. Ich meine,
die Zuschauer sind sehr wichtig, aber die machen vielleicht heute bei manchen Vereinen noch 10-15% aus. Man denkt immer, das Stadion ist voll, ja, dann hat man auch viele Einnahmen generiert, aber bei beiden reichen diese Einnahmen nicht. Beim FCK letztes Jahr haben wir 44.000 Zuschauer gehabt, da war ein Pokalendspiel. Haben wir natürlich auch viel Geld generiert und konnten die Saison auch mit einem Plus, denke ich mal, abschließen. Dann hat man natürlich noch einen Sponsor auf dem Trikot, bringt auch sein Geld und da gibt es schon viele, die da auch Interesse zeigen, je nachdem, wie bekannt der Verein ist. Kaiserslautern hat einen Namen in Deutschland seit vielen, vielen Jahren und deshalb haben wir da auch vielleicht einen kleinen Vorteil, obwohl wir im Prinzip mit nicht mal 100.000 Einwohnern eine der kleinsten Bundesligastädte sind, der zweiten Liga zumindest.
Ja, ich glaube, diese lokale Verbundenheit, die der FCK in der Pfalz hat, die ist auch voll wichtig. Und die ist nochmal prägnanter als jetzt irgendwie bei Vereinen wie Bayern.
Ja, wir machen uns ja nicht kleiner, wie wir sind. Wir sind schon ein Traditionsverein, der 5 Weltmeister für 1954 gestellt hat. Und deswegen kommt ja die Tradition her. Das hat sich über viele Generationen entwickelt. Und deswegen hat FCK nicht nur in der Pfalz, wir haben in ganz Deutschland Fanclubs. Wir gehören schon, sage ich mal, zu den ersten 15 Vereinen, die am bekanntesten in Deutschland sind.
Wir kommen jetzt, wie in jeder Folge, zu unseren zugespitzten Aussagen, über die immer Jung und Alt diskutieren sollen. Wohlgemerkt zugespitzte Aussagen, die jetzt keine eigene Meinung wiedergeben von uns. Lasst uns auch direkt mit der ersten Aussage starten. Glücksspiel-Sponsoring sollte im Profifußball beschränkt werden. Der Hintergrund des Ganzen, die Glücksspielbranche findet immer mehr Einzug in den deutschen Profifußball. Beispiel dafür, beim VfB Stuttgart prangt ein französischer Wettanbieter auf der Brust und ja auch beim FCK ist der Hauptsponsor in dieser Saison ein Anbieter für Automatenglücksspiele. Gleichzeitig hatten 2023 aber 2,3% der Deutschen eine Glücksspielsucht. Was sagt ihr dazu? Ist das was, wo man eher Rücksicht drauf nehmen sollte oder man eher auf die Eigenverantwortung der Leute gehen sollte?
Glücksspiel-Sponsoring ist ja eigentlich jetzt nichts Neues an sich, weil es ja in der Bundesliga sind, glaube ich, ich weiß gar nicht, also Mehrzahl. Also Vereine haben ja immer so die soziale Verantwortung auch gegenüber ihren Fans, finde ich.
Es sind die Fans über 18, wenn sie über 18 sind, dürfen sie wählen gehen, ne? Ist das richtig? Wer über 18 ist, der kann auch wählen, ob er spielt oder nicht.
Das stimmt, aber muss man ihnen dann sozusagen die Plattform geben?
Also die Sozialen, bitte?
Also ob man ihnen dann die Plattform geben muss und das sozusagen darstellen muss. Oder jetzt auch beispielsweise, wenn Fußball im Fernsehen übertragen wird.
Ja gut, das zu beantworten, bin ich vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner, aber ich bin immer noch ein liberaler Mensch und egal, was es ist, also mehr sollte vielleicht oder muss nicht unbedingt sein, aber dass es doch erwachsene Menschen sind, die ab 18 irgendwo, egal was sie machen. Also Bierwerbung ist immer noch da. Weiß ich nicht, ob die auf dem Trikot sein darf. Wo fängt es an, wo hört es auf? Also ich weiß es nicht. Wer ein bisschen schlau ist, der weiß genau, wann er vielleicht ein bisschen spielt und wann er nicht spielt. Ne? Manchmal spiele ich auch. Schafskopf oder so.
Ich meine, ja, voll.
Skat.
Ich meine, im Endeffekt ist es ja wieder Wirtschaftlichkeit oder sagen wir mal, finanzielle Sicherheit, weil ich meine, man geht zu den Sponsoren, die das meiste Geld auch irgendwo geben meistens. Ich meine, Hertha BSC war ja das beste Beispiel, die gesagt haben, sie machen jetzt kein Glücksspiel-Sponsoring und dann auf einmal, ah doch, weil hat halt gut gezahlt, so. Die Premier League hat ja angekündigt, dass sie das nicht mehr machen wollen, dass sie eigentlich so diese Werbemaßnahmen von Glücksspiel verbieten wollen. Aber die haben ja eine ganz andere finanzielle Lage, die Clubs da vor Ort. Und ich weiß halt nicht, ob es, ich finde es gut, wenn das zumindest eingeschränkt werden würde. Aber ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt stellt sich noch gar nicht die Frage, weil wir gar nicht in dieser finanziellen Lage sind, die jetzt zum Beispiel jetzt die Premier League hat.
Dann machen wir weiter mit dem nächsten Statement. Immer weiter steigende Ablösesummen und Spielergehälter im Fußball sind nicht verhältnismäßig und führen zu einer finanziellen Blase im Profifußball.
Großen Vereine, diese Summen zahlen, also soweit mir bekannt ist, haben die überhaupt keine Probleme. Und nehmen wir Deutschland, Bayern, Dortmund, Leverkusen, mit Abstrichen wieder weniger, ein bisschen weniger. Leipzig natürlich, die machen auch übrigens gutes Scouting, also vor allen Dingen Leverkusen oder Leipzig, die haben ja Spieler geholt, die nicht so den großen Wert hatten, Anführungszeichen großen Wert, wenn man 20 Millionen, dann sagen sie wieder, ja klar, natürlich, das ist eine Menge Geld oder 30, ne? Aber andere bezahlen dann 100, 150, wie das manchmal bei Real Madrid oder so, die das bezahlen können oder Manchester City oder Chelsea, die können das alle zahlen. Also im Moment sehe ich da überhaupt kein Problem. Ablöse sind zum Beispiel jetzt, was Bayern angeht, dieses Jahr haben sie eigentlich mehr eingenommen als ausgegeben. Also
solange es der Markt ja hergibt, wieso ja, sollte man es ja nicht
sozusagen. Natürlich gibt es auch viele Vereine, die, das ist das Problem, wenn man so einen Alleinbesitzer hat oder ein Konsortium vielleicht mit 2, 3 Leuten, dass die dann irgendwann abspringen und das ist einigen Vereinen schon passiert, die dann plötzlich in der dritten Liga gelandet sind. Ne? Das ist dann das Gegenstück. Letztes Jahr ist es meinem Ex-Verein Sampdoria Genua so ergangen, die dann plötzlich ohne Eigner dagestanden haben und für wenig Geld den Verein dann verkauft haben und jetzt in der zweiten Liga spielen. Das passiert in Deutschland fast nicht, sondern man steigt einfach ab aus sportlichen Gründen. Ne?
Ich meine, auch allgemein sind ja die Gehälter bei anderen Sportarten ja auch gestiegen. Ich frage mich aber trotzdem immer als jemand, klar, ich schaue Fußball, aber ich bin jetzt kein Fußballexperte, aber ich frage mich dann manchmal, wenn ich dann so damals gehört habe, irgendwie Neymar, Ablösesumme 220 Millionen waren das, glaube ich, es war unfassbar viel.
Ja, man muss noch sehen, dass die Saudis jetzt noch dazukommen, ja exorbitante Ablösesummen zahlen und auch Gehälter zahlen. Und wie das da funktioniert, das, ja, will ich auch gerne mal wissen. Aber auf jeden Fall, viele Spieler sind da hingegangen. Ne? Meistens bleiben sie aber nicht so lange, weil dann irgendwie die Liga doch nicht so attraktiv ist.
Aber ich frage mich halt trotzdem manchmal, also wie weit soll es denn noch nach oben gehen? Weil es ist schon auch wirklich viel Geld.
Diese Saison habe ich nicht so gesehen. Also ich habe das eher so sehen, dass die meisten Vereine nicht mehr das Geld so ausgegeben haben wie vor 1, 2 Jahren. Das ist eher rückläufig. Also.
Aber war ja schon damals so ein bisschen im Gespräch, ob es so eine Gehaltsobergrenze geben sollte, die dann aber.
Ich meine, ja, einige von der Kommission, da Rummenigge war ja auch mit dabei, ob das überhaupt rechtlich machbar ist, das ist ja die Frage.
Ja, aber ich finde trotzdem, dass so eine Gehaltsobergrenze im Profifußball sinnvoll wäre, so wie es sie ja auch schon in anderen Sportarten gibt. Also ich meine, in der NBA, da sind es, glaube ich, 150 Millionen für das gesamte Team, das pro Jahr oder pro Saison ausgegeben werden darf an Gehalt. Und klar, das ist jetzt nicht vergleichbar mit dem deutschen Profifußball, aber wenn man das jetzt mal in Relation setzt, finde ich trotzdem, dass so eine Gehaltsobergrenze verhindert, dass man so groß denkt, so größenwahnsinnig wird in der Hinsicht, dass man dann einfach viel zu viel Gehalt zahlt. Und ich glaube, um dem eben entgegenzuwirken und diesem stetigen Geld, was immer mehr reinkommt in den deutschen Fußball, und da so eine Grenze, so einen Riegel vorzuschieben und zu sagen, wir verhindern für die Zukunft, dass noch weitere Spieler noch mehr verdienen, als sie sowieso schon verdienen. Da müssen aber natürlich alle Vereine auch mit an einem Strang ziehen und vor allen Dingen natürlich die erste Bundesliga, weil da das meiste Geld konzentriert ist.
Dann kommen wir zu unserem dritten und letzten Statement. Politik hat im Fußball nichts zu suchen.
Ich sage, in Deutschland ist es so, dass die Politiker ja dann, speziell wenn Welten, Europameisterschaften sind, sich dann immer sehen lassen. Das ist ja auch schon politisch, da auf dem Platz zu stehen und aufgenommen zu werden oder die Frau Faeser in ihrem, weiß nicht was für ein Look, Ich sag, ach, die Binde war das, gell, oder?
Stimmt, genau.
Die Laufbinde.
Ja.
Sie benutzen halt den Fußball, beim Pokalendspiel waren auch einige Politiker und Politikerinnen da, die sich zeigen, die sind gut. Innenministerin ist verantwortlich für den Sport. Die gehört ja auch dann auf den Platz, das ist okay. Also es gibt andere Länder, wo da sich die Politik viel mehr einmischt, also vor allen Dingen im östlichen europäischen Raum, war ich ja auch schon und da jetzt war offiziell das nie so genannt, aber es kommt mal der Minister und sagt mal, so geht's lang oder so geht's lang. Das ist Deutschland, was den Fußball jetzt speziell angeht, glaube ich, nicht der Fall sein.
Ja, und ich glaube auch, also wenn man politikverdrossen ist, was man ja sein kann, dann ist es trotzdem so, dass man nicht mit der Erwartung ins Stadion gehen sollte, dass das jetzt ein politikfreier Raum ist. Klar, es geht ums Spiel, aber trotzdem, wie Sie gesagt haben, sitzen da dann auch Politiker oder es werden jetzt beispielsweise, wenn ich.
Ja, die freuen sich mit. Das ist ja okay so, weil sie gehören ja die Regierung und da freut man sich als Deutscher, wenn eine Medaille gewonnen wird oder bei Europameisterschaften, wenn gewonnen wird. Das sehe ich als normal an. Das Entscheidende ist, dass sie sich nicht in die Politik, die der DFB macht oder einzelne Verbände machen, dass sie sich da einmischen. Das ist das Entscheidende und soweit ich weiß, ist nicht der Fall, sondern es geht ja immer nur, wie unterstützen wir den Sport? Da brauchen wir wieder die Politik.
Nee, da stimme ich Ihnen voll zu. Aber ich finde auch eben so Themen wie jetzt irgendwie Rassismus, Homophobie, die vor den Toren, sagen wir mal, der Stadien und der Fußballvereine nicht Halt machen, dass das so Themen sind, die allgemein ja schon in der Gesellschaft sind. Und dass man dann nicht erwarten kann, dass sie im Stadion selbst nicht stattfinden, dass sie nicht irgendwie thematisiert werden. Jetzt bestes Beispiel war jetzt mit damals Katar, als sie sich die Hand vor den Mund gehalten haben. Also das war ja auch eigentlich ein politisches Statement.
Im Nachhinein hat es ja jeder als Fehler angesehen. Das wissen ja die meisten, das war vielleicht in dem Fall nicht richtig, sondern man hat es ja vorher schon gewusst. Deswegen habe ich es nicht verstanden, dass die Diskussionen dann bei einer WM stattfinden und nicht im Vorfeld.
Genau, aber eben, dass das solche Themen sind, die dann trotzdem irgendwo auch stattfinden im Fußball und dass das Themen sind, die auch zu Recht da stattfinden. Also weil es ist, dass der Fußball eben so eine soziale Kraft hat und eben so verschiedene Gruppen und Milieus auch zusammenbringt. Und dann sind es eben genau die Themen, die da stattfinden, weil eben alle aufeinander treffen. Und deswegen finde ich schon, dass Politik dann irgendwo auch so berechtigt ist, dass es dann stattfindet im Stadion.
Das habe ich ja vorhin versucht auszudrücken, indem ich gesagt habe, da DFL diesen Vertrag machen wollte und das ist ja dann auch ein Statement der Fans. Und dazu haben sie einfach auch das Recht.
Okay, dann sind wir da mit unserer Kategorie durch. Jetzt kommen wir nochmal zu Ihnen, Herr Priegel. Sie schossen beim FCK in 240 Spielen 47 Tore. In der Jugend haben Sie zwar in der Freizeit gekickt, aber Sie kamen ganz ursprünglich eigentlich aus der Leichtathletik. Anfangs wurden Sie dann von den Fans deswegen noch ausgepfiffen. Sagt man.
Hab's nicht gehört.
Auch gut. Ich glaube, ausgepfiffen zu werden ist nie schön. Gab es denn bei Ihnen je Momente von Zweifeln oder Momente, in denen Sie dachten, verdammt, da habe ich einen Fehler gemacht?
Ein Fehler würde ich das nicht nennen, sondern Fußball hat mir immer Spaß gemacht. Also ich war ja in der Leichtathletik relativ erfolgreich, war ja deutscher Jugendmeister im Weitsprung, Dreisprung, ersten fünf Disziplinen im Zehnkampf, Halle im Freien, insgesamt glaube ich, 9-mal deutscher Jugendmeister und dann aber immer noch Fußball im Kopf. Also viel trainiert habe ich auch nicht. Also als Leichtathlet und als Fußball auch nicht. Aber doch, wir haben immer nach der Schule aufs Fußball gespielt auch. Und so bin ich dann halt zum Fußball gekommen.
Das war ein schöner Schwenk auf jeden Fall. Aber zurück zur Frage, gab es denn da jemals irgendwie Momente, wo Sie gezweifelt haben?
Ja, es gab mal eine Situation gegen Rot-Weiß Essen. Bin ich in der Halbzeit ausgewechselt worden, weil ich wirklich sehr schwach war. Stand 1-1 und dann haben wir das Spiel 6-1 gewonnen. Da habe ich ein bisschen länger gebraucht, um das zu verdauen und habe dann 76 oder 77, weiß ich nicht mehr genau, 76 war das. Da wollte ich eigentlich schon zu Eintracht Trier wechseln, in der zweiten Liga. Und dann habe ich ein Spiel gemacht gegen die Bundeswehr-Nationalelf, gab es damals. Und dann haben wir 2-2 gespielt, habe 2 Tore gemacht. Und dann habe ich einen neuen Vertrag angeboten bekommen. Und dann bin ich in Kaiserslautern geblieben. Also noch ein bisschen Glück dabei, weil ich war fast schon in Trier. Das war das eine Spiel, wo dann entscheidend war, dass ich dann in Kaiserslautern geblieben bin.
Jetzt haben sich die Zeiten ja auch, wie das so oft ist, geändert. Mittlerweile sind die Medien und vor allem die sozialen Medien spielen im Profifußball eine immer größere Rolle. Instagram, TikTok, Facebook ist ja mittlerweile schon wieder out.
Was ist das out?
Ja, also
Wechsel.
Unter den jüngeren Leuten.
Was ist denn das in?
TikTok, ja, ich glaube,
TikTok?
Man kommt, ja.
Muss da rein.
Ja, man kommt über TikTok, glaube ich, kaum noch rum. Aber ja, auch die Profifußballer oder generell die Sportler sind ja immer mehr auf den sozialen Medien zu finden. Stehen denn die Fußballer heute durch diese ganze Öffentlichkeit unter mehr Druck, als es früher der Fall war, wo man dann nach dem Fernsehinterview quasi fertig war mit Content?
Ich bin froh, dass ich heute kein Fußballer mehr bin und in dem Alter bin. Da hätten sie Sachen am nächsten Tag gebracht, die für uns nicht so positiv gewesen wären. Vor allen Dingen nach dem Spiel. Jetzt nur ein Beispiel zu nennen. Ich bin im Facebook auch ein bisschen so und ein Freund von mir auf einmal sagte, guck mal da. Dann hat einer mich aufgenommen. Ich saß da beim Essen, haben gelacht, haben eine Flasche Wein und der hat mich aufgenommen. Und ich habe das nicht gemerkt. Der hat es reingestellt in Facebook. Dann die Kommentare. Ne? Ich finde das einfach, auf Deutsch gesagt, scheiße. Ne? Also wenn man irgendwo sitzt, jetzt im Lokal, im Freien oder so, und dann aufgenommen wird und dann plötzlich irgendwo erscheint. Deswegen nochmal auf früher zurückzukommen. Früher gab es das nicht und das war auch gut so. Man muss ja heute noch aufpassen, in dem Alter, wo ich bin, dass du nicht irgendwo was Falsches machst gerade. Weil du nicht weißt, wenn du jetzt in so einer Menschenmenge bist, jetzt Gardasee jetzt zum Beispiel, wo mich auch noch viele kennen, dann auf einmal bist du plötzlich irgendwo da abgebildet, kann auch TikTok,
ja.
Wo ich jetzt reingehe mal. vielleicht finde ich mich da auch irgendwo.
Gerne der Rheinpfalz folgen.
Ja, voll. Ich stimme Ihnen da voll zu. Also klar hatten Sie früher diesen Druck noch, oder wahrscheinlich noch früher als Ihr Karrierebeginn mit dem, ich brauche noch einen zweiten Job, weil ich nicht weiß, ob ich danach noch weiterarbeiten kann oder ich brauche einfach finanzielle Sicherheit. Das haben Sie ja heute nicht mehr.
Ja.
Aber dafür haben Sie eben diesen Scheinwerfer, der 24/7 auf Sie gerichtet ist bei jedem Schritt, den Sie tun.
Man muss aber auch die Spieler sehen, jetzt, die nicht gerade das große Geld verdienen, ne? Also die auch dann später immer noch was machen müssen. Ne? Also man sieht ja immer nur die Spitze. Aber da gibt es dann Zweitliga, Drittliga, die verdienen bei weitem nicht so viel Geld.
Ja, und dann gibt es ja eben die, die in der Regionalliga spielen.
Auch.
Und die sich.
Profibedingungen.
Genau, und die sich aber dann wie so ein zweites Standbein aufbauen und.
Suchen. Manche.
Ja.
Manche schaffen es, manche nicht.
Die bauen sich ja dann ihr zweites Standbein, viele über die sozialen Medien auf, wo sie dann ihre Fans mitnehmen. Und
bleibt das dann so oder wird es nicht weniger?
Ich weiß es nicht, ob es weniger wird.
Ja, es also kommt darauf an, wie clever das man ist. Ne?
Ja, es gibt ja natürlich irgendwie dieses bekannte Beispiel von dem einen, der hat bei, ich glaube, Hertha BSC gespielt. Ich glaube, Dindawi heißt der. Der sich sein zweites Standbein wirklich durch die sozialen Medien so aufgebaut hat, dass er gesagt hat, er hat jetzt auch nicht mehr den Druck im Fußball, oder wie hat er es genannt? Er ist nicht mehr abhängig vom Sport und deswegen hat er nicht, ist dieser Druck, den er immer an diesen Sport gehabt hat, der ist raus.
Man muss halt immer neue Dinge bringen, die interessant sind. Ne? Und das auf Jahre durchzuhalten, das glaube ich, schaffen nicht die meisten.
Ja, und zu allem, was man zeigt, gibt es ja auch ein direktes Feedback, ob man möchte oder nicht, durch Kommentare unter Bildern und Reels oder man kann ja auch Nachrichten schreiben, wenn man es nicht ausgestellt hat. Das ist ja ein Fan-Feedback in einer Millionenzahl teilweise, was es so ja früher gar nicht gab. Sie sind seit 50 Jahren im Fußballgeschäft. Was vermissen Sie denn am Fußball von früher?
Das ist jetzt schwer zu erklären, weil ich spiele ja heute kein Fußball mehr, aber ich bin immer noch dabei und auch noch Verwaltungsrat vom 1. FC Kaiserslautern im Beirat. Aber wir haben früher, das war einfach eine tolle Gemeinschaft. Wir waren ja öfter zusammen, wir waren öfters unterwegs, vor allen Dingen nach den Spielen. Und ob das jetzt in Deutschland war oder in Italien, man denkt gern über die Dinge nach, die man damals so alles erlebt hat und die möchte man nicht missen. Also meinem Leben möchte ich eh nichts missen. Fehler hat mir jeder gemacht und ich habe in manchen Beziehungen auch Fehler gemacht. Ich hätte einmal zum Verein wechseln können, der spitze war, das war einmal ein Fehler. Dann hätte ich beim Verein in der Türkei verlängern sollen. Das war der zweite Fehler. Das sind so die Fehler, wo ich gemacht habe. Also ich Ich habe nicht so große Fehler jetzt gemacht, dass ich da jetzt Kopf in den Sand setze und denke, nein, das war schlimm oder so. Naja.
Was im Gegensatz zu vor 50 Jahren heute anders ist, ist der Videobeweis im Profifußball. Der wurde jetzt erstmals im September 2016 eingeführt. Und der Videobeweis, kurz ja auch VAR genannt, hat den Fußball gerechter gemacht. Greift er eurer Meinung nach, Ihrer Meinung nach, trotzdem zu sehr oder zu häufig in das Spiel ein?
In manchen Spielen schon. Es gibt auch Spiele, wo überhaupt kein Videobeweis herangezogen wird. Ich meine, man könnte es dahingehend ändern, dass man pro Halbzeit vielleicht ein oder zwei Entscheidungen anfechten kann, die relevant sind im Strafraum, die für ein Tor, Elfmeter oder was auch immer relevant sind. Aber nicht gleich, dass jeder hinrennt, dann wird 2 Minuten weitergespielt, dann ist der Ball auf einmal im Aus und dann rennen die Spieler hin und sagen, ja, jetzt gucken Sie mal nach, dann wird dann nachgeguckt, das dauert, letzten Wochenende habe ich wieder ein Spiel gesehen, das hat, habe ich mal auf die Uhr geguckt, 2 Minuten und 45 Sekunden gedauert, dann wird 1 Minute nachspielen, also mittlerweile die relative Spielzeit, die verkürzt sich ja immer mehr, also durch manche Spiele, nicht alle Spiele, ne? Deswegen wäre ich dafür, vielleicht eine Szene pro Halbzeit beim Spiel nachprüfen zu lassen, wenn das wirklich nötig wäre. So wie das vielleicht in anderen Sportarten auch ist.
Ich finde es halt so nervig, wenn man vor dem Fernseher sitzt oder im Stadion steht und dann jubelt man, weil man denkt, der Ball wäre drin. Ja. Und man jubelt und dann auf einmal, warte, Moment.
Jetzt
doch nicht. Ist er drin, ist er nicht drin? Das stellt sich ja gar nicht mehr die Frage, weil man weiß ja, okay, das wird sowieso jetzt immer nachgeguckt, gefühlt.
Ja, manchmal, wenn man im Fernsehen guckt, da weiß man ganz von vorher schon ganz genau, er entscheidet und trotzdem braucht er 2 Minuten.
Voll, und ich finde auch, dass das VAR an sich ja nicht das Problem ist. Es ist ein gutes Instrument, aber die Regelauslegung ist.
Es wird auch
halt
verfeinert, denke ich mal. Also, es wird so verfeinert, dass das innerhalb von ein paar Sekunden geht. Ne? Also, heute haben wir ja auch schon 5G und es gibt noch 6G. Und irgendwann wird es so verfeinert, dass das innerhalb von Sekundenbruchteilen der Schiedsrichter erfährt. Ne? Also, das wird auch noch verbessert werden. Ne? Generell finde ich schon gerechter.
Auf jeden Fall, aber ich finde auch, dass man da so eine
Regel erfassen muss, einmal pro Halbzeit oder was weiß ich.
Ja. Kommen wir noch auf Ihre Trainerzeit zu sprechen. Als Trainer hatten Sie Stationen in der Türkei und in Albanien. Wie unterscheidet sich denn diese Fußballkultur in diesen Ländern im Vergleich zu Deutschland?
Fußballkultur Albanien, als ich da anfing, also bin da hingekommen 2002, da gab es eine Autobahn. Es gab 2 Rasenplätze, eine im Stadion und eine Trainingsplatz, also das konnte man jetzt nicht unbedingt Rasen nennen. Als ich aufgehört habe, haben die schon ein Trainingszentrum gehabt von der UEFA. Mit Albanien, es war schon eine Nationalmannschaft und alles, Trainerausbildung begonnen. Damals gab es keine Trainerausbildung in Albanien, da war ich auch mit beteiligt, damit die Trainer auch richtig ausgebildet werden. Und Türkei war schon viel weiter. Die haben natürlich schon Trainingszentren gehabt, die in Deutschland seinesgleichen gesucht haben. Also die haben heute super moderne Trainingszentren, tolle. Also damals, als ich hinkam, schon mit Computer ausgestattet. Die haben schon viel gemacht. Sie machen nur einen Fehler. Die holen immer die älteren Spieler, die Bekannten. Die holen viele Ausländer. Und das ist natürlich viel Durcheinander. Also die türkischen Spieler leiden drunter. Und deswegen ist die Nationalmannschaft auch nie so in der Lage, nach ganz vorne mitzuspielen. Das ist schlecht für die türkischen Spieler, die dann oft auch manchmal im Ausland spielen, die Guten, aber weiten dann im Inland nicht die Chance bekommen, da sich weiterzuentwickeln.
Jetzt haben wir noch von was gehört und vielleicht können Sie sagen, ob an der Geschichte tatsächlich etwas dran ist. Und zwar gibt es das Gerücht, dass Albaner nach ihrer Zeit als Nationaltrainer im Land ihre Söhne Priegel tauften.
Das stimmt. Ich habe 2 Menschen kennengelernt, die mit Vornamen Priegel heißen. Es war ein bisschen komisch, weil der eine hat im Hotel da Klavier gespielt und dann hat sein Vater dauernd Priegel, hör jetzt auf, gerufen. Ne? Und das war, er hat immer gemeint, er meint mich. Aber das kommt nicht daher. Es kann sein, dass nach meiner Trainertätigkeit, dass da auch ein paar Priegel heißen, also, weiß ich nicht. Das kam aber 1981, haben wir mit Deutschland in Albanien gespielt. Und das war ja, wie gesagt, damals total isoliertes Land. Mit China haben sie noch Verbindungen gehabt, glaube ich. Und da war beim Training schon das Stadion ausverkauft. Und die Väter damals von diesen Kindern, die damals 2002 mit dann den Enkeln da waren, die mussten dann ihrem Sohn, der musste dem versprechen, wenn er jemand auf die Welt kommt, ein männlicher Nachkomme, dass der Briegel heißt. Es gibt da übrigens, denke ich mal, Rummenigge wird es auch geben, oder ein Schuster, und da kommt es her. So hat mir das der erklärt, wenn sein Sohn Briegel heißt.
Okay, die Großväter. Ja. Dass sie die dann auch noch getroffen haben, ist ja super.
Ja, ja. Sollten mich unbedingt mal kennen.
Das glaube ich, ja. Wir kommen damit dann auch schon zum Ende dieser Folge. Herzlichen Dank, lieber Herr Briegel, dass Sie mit uns diskutiert haben und Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Zum Abschluss hätten wir aber gerne noch Ihren Tipp für die Saison. Wo landet der FCK am Ende der Saison?
Von der Mannschaft her müssten wir zwischen Platz, ich sag mal, 5 bis 11 landen.
Hoffen wir eher auf die 5 als die 11?
Ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir unter die ersten 3 kommen.
Und aufsteigen vielleicht.
Ja, genau.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, das ist mehr Wunschdenken.
Wir drücken auf jeden Fall die Daumen.
Ja, wir hoffen das Beste. Das war's mit der letzten Folge von Alter, Generation diskutieren. Danke an euch alle da draußen, dass ihr uns zugehört und uns so fleißig unterstützt habt. Wie immer könnt ihr uns euer Feedback gerne zusenden. Und nun heißt es ein allerletztes Mal, alle hopp, macht's gut und denkt dran, redet mehr miteinander. Das war Alter, Generation diskutieren, ein Podcast der Rheinpfalz.
Und wenn ihr jetzt schon die nächste Folge hören wollt, könnt ihr das auch sofort tun, denn für unsere Rheinpfalz-Abonnenten sind die nächsten Folgen schon online unter www.rheinpfalz.de/alter.
Für diejenigen ohne Abo erscheint die nächste Folge jeden Donnerstag immer um 18 Uhr.
Auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt.
Und wusstet ihr, dass die Rheinpfalz noch andere spannende Podcasts hat? Hört rein unter www.rheinpfalz.de/podcasts.